Reptilien-Auffangstation München, der Podcast.
Hallo, ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid bei Wissen schützt Tiere. Ich bin Manuela Bauer. Wir haben heute mal wieder einen brandaktuellen Fall. In Stuttgart wurde der Fall eines Animal Hoarders aufgedeckt. Nach einem Hinweis aus der Bevölkerung sind die Behörden dort ohne Ankündigung zu einem Wohnhaus ausgerückt. Dort schlug ihnen laut Stuttgarter Zeitung schon der Verwesungsgeruch entgegen. Man spricht von dem größten Verstoß seit Jahren in diesem Umfeld. Mir gegenüber sitzt wie immer Dr. Markus Bauer, der Leiter der Reptilienauffangstation, die zu Hilfe gerufen wurde. Markus, was ist da los?
Ja, ich weiß da eigentlich auch nicht so sehr viel mehr drüber, also nicht über die Vorgeschichte. Weiß auch nicht, wer der Tierbesitzer ist. Aber gut, ist mir auch wurscht, mir haben die Tiere zu interessieren. Es kamen jedenfalls letzte Woche über 30 Riesenschlangen zu uns aus so einem, ich sage jetzt mal, für mich Haushalt mit Messi-Tendenz.
Das waren aber ursprünglich mehr, ne?
Das waren, muss man dazu sagen, mehr, ja?
Und knapp 50 Stück.
Was den Behörden da entgegenschlug, war wirklich Verwesungsgeruch. Also der Tierhalter scheint in diesem Haus gewohnt zu haben zwischen verwesenden Kadavern. Also entweder man hat es nicht wahrhaben wollen oder man hat's ignoriert oder man hat so ein an der Waffel, dass einen das nicht stört, dass da neben einem die Haustiere nicht nur sterben, sondern auch noch verwesen. Also,
aber die waren ja schon in Terrarien.
Die waren wohl in Terrarien und in einer Rackschub, also in so einem Rack-System. Mhm. Im Grunde halt wieder diese Regale mit Schubladen drin. Wie genau die ausgesehen haben, weiß ich auch nicht, ich war nicht vor Ort.
Wurden da Fotos gemacht?
Die Tierpfleger haben sich's angeguckt und haben gesagt, es war also unglaublich schmutzig. In den Terrarien kam Bodengrund, ganz viel Kot, Haaren, Schlangenhaaren sieht ja aus wie Vogelhaaren, also dieser weiße Klecks, den viele Vögel da auch absetzen. Zig Häute von den Tieren und eben in einigen Behältern tote Tiere und ein sterbendes Tier.
Oh Gott, was in so einem Fall, das heißt, man muss sich das vorstellen, die sind da rein, mit wie vielen Leuten gehen die da rein, diese Behörde?
Das weiß ich nicht, weißt aber nicht. Ich schätze schon, dass das 3-4 Leute waren, die da erstmal, also es waren ja wohl mehrere Behörden beteiligt und somit gehe ich auch mal davon aus, dass da von jeder Behörde jemand dabei war und da ja auf Anordnung das Haus dann aufgemacht wurde, war da auch Polizei dabei, gehe ich davon aus.
Und die toten Tiere, die hat man dann entsorgt?
Irgendwie die sind in die Pathologie gegangen, ich glaube nach Hohenheim, um eben zum einen das Ausmaß der Vergehen zu dokumentieren und zum anderen natürlich auch, um rauszufinden, warum sind die tot?
Wollte schon sagen, gibt es schon erste Anhaltspunkte, woran die gestorben sind?
Also zumindest nicht, dass ich sie wüsste. Also man darf sich das nicht so vorstellen, dass da die Buschtrommeln zwischen Behörde und uns als Verwahrer irgendwie jetzt groß trommeln, sondern wir kriegen dann nur die Informationen, die für uns relevant sind.
Also in der Zeitung habe ich jetzt gelesen, dehydriert seien wohl welche gewesen.
Genau, das hat aber nichts mit der Todesursache der verstorbenen Tiere zu tun. Mhm. Ist möglich, aber wir wissen es nicht. Was ich sagen kann, ist, wie die lebenden Tiere ankamen. Wie gesagt, eines lag im Sterben, das habe ich auch gleich eingeschläfert, abgemagert bis auf die Knochen, völlig ausgetrocknet, mehrere alte Hautschichten, die sie gar nicht mehr runtergekriegt hat, auf dem Körper, und wenn man die Tiere angefasst hat, waren die wie so altes Pergament. Und die haben offensichtlich über eine sehr lange Zeit, und ich rede da nicht von ein paar Stunden oder ein paar Tagen.
Monate.
Wochen zumindest. Mhm. Kein Wasser gesehen. Da mag sich jetzt der Zuhörer wundern, wie kann ein Tier, das wochenlang kein Wasser kriegt, noch am Leben sein. Reptilien haben halt eine beschuppte Haut und verlieren sehr wenig Wasser. Das heißt, die sind eh schon von der Natur auf Wasserersparnis getrimmt. Genauso wie sie lange Hungerphasen überstehen können. Aber dass Tiere dann so aussehen, wirklich abgemagert zum Teil bis auf die Knochen, das dauert sehr lange. Und da muss man als Tierbesitzer sehr lange zugucken. Mhm.
Ging das mit, also ich frage da wirklich als Laie, weil ich mich mit Schlangen wirklich nicht gut auskenne, aber du ja, haben die Schmerzen?
Naja, Hunger ist eine am Anfang unangenehme geistige Empfindung, das ist jetzt kein Schmerz, aber langandauernder Hunger ist körperlich durchaus sehr unangenehm und deswegen entspricht er der Definition von Schmerz. Mhm. Ja.
Vor allem auch kein Wasser.
Ja, auch Durst ist erhebliches Leiden. Ich glaube auch, dass das Leiden der wichtigere Aspekt an der Betrachtung ist. Stell dir vor, du bist ein Lebewesen, hast Bedürfnisse. Du musst dir ja nicht vorstellen, bist ja ein Lebewesen. Wir haben Hunger, wir haben Durst. Wir können das zwar, weil das Essen noch nicht fertig ist oder die Kaffeemaschine noch nicht durch, können wir das aufschieben, aber das, die Empfindung bleibt. Wir haben aber das Bedürfnis, weil unser Körper meldet, du brauchst was, dass wir das auch ausgleichen, dass wir also Nahrung aufnehmen, trinken können. Wenn du das über einen gewissen Zeitraum nicht kannst, versuch deinen Organismus zu sparen, ne? Kennen wir alle vom Jojo-Effekt und von Diäten, aber irgendwann reicht es nicht mehr. Das heißt, das Tier ist aufgrund seiner Lebendigkeit gezwungen, Verhaltensweisen, Jagen zum Beispiel, Essen, an den Tag zu legen. Sondern jetzt bist du irgendwo eingesperrt und du kannst das nicht. Das heißt, alles in dir schreit, du musst. Mhm. Und dass du es nicht kannst, ist Leiden.
Mhm. Das ist Folter, ja.
Und dieses Leiden ist immens, weil es ja nicht darum geht, mich juckt's und ich kann mich nicht kratzen oder ich möchte gerne ein Eis und krieg keins, sondern da geht es ums Überleben. Das heißt, da ist ja auch, ich nenne es jetzt mal eine Art Kampf ums Überleben und du rennst immer an die Wand und Herrchen oder Frauchen füllt dir deinen Wassernapf nicht. Mhm. Und die Terrarien waren ja zu allem Überfluss dann wohl auch noch sehr trocken. Das ist für eine Art, die aus, oder für Arten, muss man sagen, die aus feuchteren tropischen Gebieten kommen und die noch Durst haben als Individuum, muss das die Hölle sein.
Also Arten, das waren Riesenschlangen, ne?
Ja.
Das heißt, wie groß sind die?
Die sind nicht sehr groß. Also die Tiere, die wir gekriegt haben, waren alle unter 1,60 Meter. Also keine erwachsenen Tiere, eher halbwüchsige Tiere und Jungtiere.
Also das sind keine giftigen, sondern das sind dann Würgeschlangen, oder?
Genau.
Richtig?
Das sind ungiftige Schlangen, die aber eben ihre Beute mit Körperschlingen umwickeln und totdrücken.
Weiß man denn schon, ob die legal hatten? Gibt es da Papiere? Hat man da schon was gefunden?
Das weiß ich nicht. Also das ist nicht mein Beritt.
Okay.
Normalerweise, wenn ich so ein Tier kaufe, kriege ich ja zumindest einen Herkunftsnachweis, also eine Züchterbestätigung, dass das Tier daher ist. Ob die vorliegen, weiß ich nicht.
Okay. Mich würde noch mal interessieren, genau wie sowas abläuft. So ein akuter Fall. Werdet vorher informiert sozusagen schon, bevor die da reingehen? Und sprechen das mit euch ab?
Wenn wir Glück haben. Also in dem Fall wussten wir ein paar Tage vorher Bescheid, dass eben eine Begehung stattfinden soll. Und ich hatte auch die Ehre, der Telefonjoker zu sein, der eben bei strittigen Themen vielleicht als Gutachter über geschickte Fotos und so weiter hätte agieren können. Es war jetzt aber in dem Fall gar nicht notwendig, weil die Kollegen dort von den Ämtern wirklich sehr, sehr gute Arbeit geleistet haben. Und dann kriegst du in der Regel den Anruf, wie lange braucht ihr, könnt ihr die Tiere aufnehmen, so und so viel
sind es.
Haben wir schätzen jetzt wir. Schon mal gesichtet, schätzen wir, wissen mhm. wir. Und in dem Fall war das so und wir konnten dann also hier einen Teil der Tierpfleger bitten, die Unterbringung vorzubereiten und drei Tierpfleger sind in zwei Autos nach Stuttgart gefahren, haben die Tiere dort aus den Terrarien rausgefangen oder gesammelt und haben sie verpackt und eben nach München transportiert und wir haben in der Zeit hier ein Empfangsteam zusammengestellt, weil die Tiere kommen ja nicht an und werden in die Ecke gestellt. Die müssen alle ausgepackt werden und die müssen
untersucht werden.
Das heißt, ich muss ja gucken, wenn Tiere werden ja nicht weggenommen, weil es der Behörde langweilig ist, also gibt es da Leiden. Und dann ist es natürlich meine Pflicht, nicht nur durch eine bessere Unterbringung und Trinkwasser, sondern auch tierärztlich mal zu gucken. Und in so einem Fall reden wir ja über verschiedene Möglichkeiten, die da strafmäßig auch im Raum stehen. Das kann eine Ordnungswidrigkeit sein, es kann aber auch in den Straftatbereich gehen. Das heißt, die Behörde, aber auch der Staatsanwalt und später der Richter will von mir genau wissen, was hast du beim Auspacken gesehen? Das heißt, du untersuchst die Tiere, du dokumentierst das alles schriftlich und fotografisch und dann gehen sie erst ins Terrarium. Und wir haben an dem Abend primär erstmal Hautparasiten behandelt. Zum Teil waren die Beutel mit schwarzen Krabbeln übersät. Also so kleine Milben sind das, die auf den Schlangen sitzen und Blut saugen. Und dummerweise aber nicht zwingend in dem Terrarium bleiben, sondern auch mal einen Ausflug ins Nachbarterrarium. Jeder Hühnerhalter kennt es. Hühner haben auch ganz gern so blutsaugende Milben oder Taubenbestände. Mhm. Und das heißt, die bleiben nicht zwingend an dem Tier, an dem sie getrunken haben, sondern gucken auch mal, ob der Nachbar finden. Besser schmeckt, ne? Wie Zecken. Mhm. Und somit sind die natürlich potenziell auch Vektoren, sagt man, also Überträger von Viruserkrankungen zum Beispiel. Und es handelt sich nun mal um durchweg Riesenschlangen. Und da gibt es einen ganzen Eimer voll Viruserkrankungen, die da im Raum sein können. Und beim Auspacken der Tiere hat sich da auch ein Anfangsverdacht schon dargestellt. Da gibt es die sogenannte Einschlusskörperchenkrankheiten der Riesenschlangen. Das ist eine Virusinfektion, die über genau solche Vektoren, aber auch von Tier zu Tier verteilt werden kann und die bei vielen Riesenschlangenhaltern im Bestand drin sind. Das heißt, die Tiere können entweder Virusträger sein und nicht krank werden, dann sind es tickende Zeitbomben und Verteiler.
Die oder kommen ja alle in Quarantäne jetzt erstmal, ne?
Die sind sofort in die Quarantäne. Also wir haben unseren Schlangenquarantäneraum an dem Nachmittag leer geräumt, um nicht Tiere, die wir schon hier haben und die Behandlung brauchen oder so anzustecken. Und haben diesen Raum komplett für diese Beschlagnahme jetzt nicht nur hergerichtet, sondern jetzt auch die Tiere einzeln sitzend belegt und haben dann eben gleich diese Milben behandelt. Das macht man in so einem Fall erstmal äußerlich. Da gibt es so eine Lösung, die man auf den Handschuh sprüht und die Tiere damit einreibt. Da kann man schon mal einiges lindern. Aber der Hauptteil der Behandlung konnte erst ein paar Tage später stattfinden, weil dazu müssen die Schlangen fressen. Das heißt, sie kriegen eine Maus oder eine Ratte, die in ein Präparat reingespritzt worden ist, das die Milben dann umbringt. Aber jetzt ist natürlich das Ende vom Lied. Die, die abgewandert sind, krabbeln jetzt da unten rum. Das heißt, ich brauche im Grunde eine komplette Entwesung dieses Raumes, wenn die Tiere raus sind. Das heißt, wir müssen dann den Raum
total
Milben bekämpfen, okay, abdesinfizieren, mhm, rausdampfen. Vielleicht auch einen Kammerjäger bitten, dass er ihn begast. Oder wir gehen mit Raubmilben dran. Raubmilben sind also ein schönes biologisches Bekämpfungsmittel, aber eben nur, wenn du einen geringen Befall hast oder wenn du einen Raum koscher kriegen willst.
Was ich jetzt interessant finde nochmal ist, ich war ja beim Tag der offenen Tür hier, habe mir das angeschaut. Für mich sieht es ja jetzt nicht so aus, als ob hier noch riesige Kapazitäten sind, um Tiere aufzunehmen. Jetzt ist es ja ein ganzer Schwung, 30 Riesenschlangen. Habt ihr überhaupt die Möglichkeit, die unterzubringen?
Ja, also diese 30 in Anführungszeichen Riesenschlangen sind zoologisch Riesenschlangen.
Ja, man stellt sich gleich die...
Genau, also wir reden hier nicht über Arten,
Amazonas,
die
6 Anaconda.
Meter lang werden und so dicke wie ein Autoreifen, sondern das sind Arten, die relativ klein bleiben und die jetzt auch noch individuell klein sind. Also das sind heranwachsende.
Aber 30 Stück ist doch nicht ohne. Das ist bestimmt so ein halber oder ein ganzer Raum voll, oder?
Ja, aber jetzt angenommen, die Tiere überleben das und das ist bei nicht allen sicher, weil sie eben so massiv ausgetrocknet waren. Da geht ja nicht nur die Optik flöten und die Haut nicht runter, sondern die Niere leidet. Das Herz-Kreislauf-System leidet. Und was danach kommt, wird man sehen müssen. Also auch Schlangen können Gicht bekommen, im Sinne von, die bauen, weil sie hungern, Muskulatur ab. Mhm. Und wenn Schlange Eiweiß verdaut, bleibt am Schluss Harnsäure übrig. Und wenn jetzt noch das Wasser im das Blut eindickt und zu wenig Wasser da ist, kristallisiert es aus und lagert sich in Gelenken ab. Das ist schmerzhaft, sehr schmerzhaft. Jeder, der schon mal einen Gichtanfall hatte, weiß das. Es lagert sich aber auch auf dem Herz zum Beispiel ab. Das heißt, die eigentlich glitschige Herzoberfläche im Herzbeutel, die eine normale Herzbewegung erlaubt, wird rau. Dann wird es in der Leber abgelagert und vor allem in der Niere. Und so ein Harnsäurekristall ist nadelspitz und der wächst. Das heißt, der wächst in Zellen rein, piekt die an und macht das sogenannte Epithel, das ist also eine Zellschicht, die die Harnleiter und die Hohlräume in der Niere auskleiden, kaputt. Und dann ist das Nierenversagen vorprogrammiert. Und wir wissen eben noch nicht, dass die Proben sind jetzt im Labor, was für Viren da im Bestand sein können. Muss nochmal auf den Anfangsverdacht kommen, weil die Inclusion Body Disease oder Einschlusskörperchenkrankheit manifestiert sich häufig im Nervensystem. Und da waren durchaus Tiere dabei, die Muskelschwäche zeigten, Koordinationsprobleme zeigten, drastisch verzögerte Reflexe hatten oder sogenannte Ataxien. Ataxie heißt, die tun in der Bewegung oder in der Körperhaltung Dinge, die untypisch sind. Eine zum Beispiel hat die vorderen 20 cm wie eine Kobra aufgerichtet und den Kopf in den Nacken gelegt. Macht keine Schlange, die bei Sinnen ist. Also muss ich davon ausgehen, dass da was vor sich
ich kenne das von Kaninchen, glaube ich, Ataxie,
ja,
wenn die den Kopf so schräg
halten. Ja, oder bei Katzen, viele bei Unfallkatzen haben dann Kopfschiefhaltungen zum Beispiel oder laufen im Kreis. Mhm. Und bei Schlangen kann das durchaus so schlimm werden, dass die sich wie ein Korkenzieher bewegen und gar keine Orientierung mehr haben.
Oh Gott, das heißt, die Tiere, die leiden wirklich auf mehreren Ebenen, sage ich jetzt mal. Ja.
Ich meine, da muss man auch ganz klar sein, da kommt jetzt der am Tierschutz orientierte oder interessierte Tierarzt raus. In dem Moment, wo ich einen positiven Virusnachweis habe und klinische Symptomatik, sagt mir mein Berufsverständnis erlösen. Mhm. Weil dann potenziert sich dieses Leiden immer mehr. Und man kann es nicht heilen.
Wie es heißt, irgendwie einer der gröbsten Vorfälle, die es überhaupt so seit langem gegeben hat in dem Raum, im Raum Stuttgart. Mhm. Was kommt denn auf den Halter zu?
Das ist schwer zu sagen. Das ist die Frage, ob man dem Halter, wie soll ich das sagen, Vorsatz oder niedere Beweggründe nachweisen kann. Das ist jetzt was nicht in meiner Hand liegt. Mhm. Ich dokumentiere nur und muss es aus medizinischer Sicht bewerten. Also ich muss eingrenzen, wie lange braucht es, bis ein Tier so beieinander ist. Wie lange brauchen diese Einzelaspekte, Hunger, Durst, schlechte Versorgung, bis ein Tier so aussieht? Und was entsteht medizinisch draus?
Das müsst ihr alles schriftlich nach...
Ja.
Okay. Ja. Wie ist denn überhaupt, wie kann man sich das vorstellen... Wie lange dauert so eine komplette Untersuchung von über 30 Schlangen?
Naja, wir waren schon von etwa 19 Uhr bis 22.30 Uhr nur an der Erstversorgung. Da war noch nichts aufgeschrieben, noch nichts in Computer gehackert. Mhm. Ich war in dem Abend um Mitternacht zu Hause. Und am nächsten Morgen geht's weiter. Aber das klingt jetzt erstmal super viel und super lange Zeit. Wir hatten schon Beschlagnahmen, wo wir 36 Stunden durchgeackert haben. Wir hatten aber auch, was die Tierzahl angeht, schon Beschlagnahmen mit weit über 1000 Tieren. Das muss man sich mal reintun.
Waren das nicht die Schildkröten oder so? Oder
wir hatten so? Einmal ganz viele Schildkröten aus einer Privathaltung hier in Bayern, die also auch aus dem Ruder gelaufen, völlig aus dem Ruder gelaufen war. Und Schildkröten sind ja jetzt weniger gut manipulierbar wie Schlangen. Ne? Schlangen beißen vielleicht, aber eine Schildkröte zieht den Kopf ein, hast du keine Chance. Und das macht es dann natürlich viel länger und auch da waren es deutlich über 100 Tiere damals. Also es ist immer die Menge an Tieren und der Aufwand, den du pro Tier jetzt auch bei der Aufnahme erbringen musst, weil du eben schnell Ergebnisse brauchst oder dringend Proben brauchst, Tiere zuordnen musst und so weiter.
Ja, das ist jetzt schon ein extremer Fall. Vor gar nicht kurzer Zeit ist auch so ein, ja, das waren auch recht viele Geckos, kann ich mich erinnern, aufgetaucht. Mhm. Das hat ja alles auch, finde ich, für ja, die Exotenhalter immer so ein Geschmäckle, wie die in der Öffentlichkeit dastehen. Mhm. Ne?
Ich meine, wir werden ja häufig kritisiert, dass wir solche Fälle kommunizieren. Also in den sozialen Medien, aber auch den Medien gegenüber, wenn, dass wir da Pressemeldungen rausgeben. Und ganz häufig höre ich dann auch von Tierhaltern, die es wirklich gut machen. Das ist die überwiegende Anzahl. 95% der Tierhalter machen ihren Job gut. Werde ich häufig kritisiert, dass wir das nach außen kommunizieren, weil das ein schlechtes Bild auf die Tierhalter werfen würde. Nein. Es wirft ein schlechtes Bild auf Einzelfälle. Die müssen aber kommuniziert werden, weil ich möchte, dass die Community endlich aufsteht und sagt, mit diesen Vollpfosten
wollen wir nichts zu tun haben.
Haben wir nichts zu tun. Ich erwarte, dass die Vereine und Verbände, wenn das ein Mitglied ist, diese Leute rausschmeißen. Ich erwarte von guten Tierhaltern, dass wenn sie sowas mitkriegen, dass sie es anzeigen. Das sind keine Nestbeschmutzer, sondern das sind Menschen, die das einzig Richtige tun, nämlich tierschutzrelevante Straftaten anzeigen. Da darf man nicht weggucken. Und das erwarte ich von einem guten Tierhalter. Wir müssen uns abgrenzen von diesen Randerscheinungen, die niemand von uns gutheißt.
Ich würde ganz kurz, ich weiß nicht, ob du was Neues weißt, ganz kurz in Rückblick gehen mit dem Fall, wo die mit den Giftschlangen hantiert haben, wo der Kumpel gebissen wurde, was ja ziemlich üble Folgen hatte. Da hatten wir einen Podcast drüber. Weißt du, da gab es da irgendwelche Nachspiele insoweit, von denen du was weißt?
Ich weiß nicht wirklich viel. Es war so Gerüchte halber mal die Rede von einem Gerichtstermin. Ob der stattgefunden hat, weiß ich nicht. Also die Behörden dort waren ja auch ein bisschen angefressen, dass wir das kommentiert haben und haben sich da ans Bein gepinkelt gefühlt. Deswegen brauchen wir da auch nicht nachzufragen, aber ich habe weiter nichts gesehen, gelesen, gehört.
Auch nicht, wie es den Betroffenen gesundheitlich geht?
Doch, das habe ich erfragt. Es geht ihm wieder einigermaßen gut. Er ist auch im Krankenhaus. Er wird Narben sicherlich behalten.
Aber, der ist ja ins Gesicht gebissen worden.
Aber zumindest ist die Gefahr wohl gebannt. Aber wie es da weiterging, weiß ich nicht. Ich meine, ich finde es immer interessant, wenn ich es mitkriege. Aber ich verfolge das jetzt auch nicht, weil ganz ehrlich, das ist nicht mein Job und auch nicht mein Hobby. Wir haben schon genug in der Nachverfolgung von Fällen zu tun, wo wir beauftragt sind. Und es ist ja nun kein schönes Hobby, vor Gericht auszusagen, mit den Leuten konfrontiert zu sein und so weiter. Da füllt sich jetzt nicht noch die Social Media, ob da jetzt jemand verurteilt worden ist. Ich hoffe, dass es zu einer wirklich fairen Verhandlung kommt, wo alle Betroffenen zu Wort kommen. Und wo man sich ein Bild machen kann und dann eben auch, wenn wirklich jemand schuldhaft gehandelt hat, was ich persönlich als meine Markus-Meinung glaube, wenn das der Richter auch so sieht, wunderbar. Aber ich will da weder Einfluss nehmen, noch will ich jetzt da irgendwie groß nachhaken.
Dann kommen wir nochmal zum aktuellen Fall. Die sind jetzt in Quarantäne. Wie lange sind die in Quarantäne und wann sind die dann zur Vermittlung bereit, die in Anführungsstrichen Riesenschlangen?
Die Quarantäne wird so lange dauern, bis wir sicher sind, dass wir uns weder was in den Bestand einschleppen, noch Tiere vermitteln würden, die dort was einschleppen. Das heißt, die Quarantänedauer hängt immer ab vom Nachweis oder Ausschluss relevanter Erkrankungen.
Und Pi mal Daumen?
Ich würde mal sagen, 6 bis 8 Wochen nur stur Quarantäne. Parallel dazu laufen die Behandlungen. Die Tiere hatten Abszesse, die operiert werden müssen. Das muss ausheilen. Wir müssen aber auch im Rahmen der Quarantäne natürlich wissen, sind die überhaupt vermittelbar oder ist es humaner, weil sie krank sind, dass man sie einschläfert. Das soll jetzt nicht heißen, jedes Tier, das krank ist, wird gleich eingeschläfert, sondern die Prognose, also die Aussicht für das Tier, muss schlecht sein und es muss leiden mit dem Weiterleben verbunden sein.
Keine Verbesserung
ist möglich, Und dann wird eingeschläfert und wir würden jetzt auch nicht einschläfern, wenn ein Virusnachweis da ist und das Tier aber keine Symptome zeigt. Dann muss man es einfach strikt getrennt von unseren anderen Schlangen halten. Und wenn man es denn vermitteln wollte und jemand finden würde, ich bitte den Konjunktiv sich zu beachten, der es denn haben wollen würde und sich das so ein Tier holt, da muss das dann auch kommuniziert sein. Und deswegen reiten wir so auf der Quarantäne rum. Du hast eine Verantwortung, nicht nur dem Auftraggeber, in dem Fall der Behörde, und ja auch, ist ja immer noch ein Eigentümer dahinter, sind ja nicht unsere Tiere, dass du deinen Job gut machst und dass du nichts übersiehst. Aber du hast auch Verantwortung den Tieren, die bei uns leben. Ich will nicht hier mit dem Trecker Leichen fahren müssen, weil wenn dir so ein seuchenartiger Virusinfekt durchgeht, sterben dir die Tiere wie die Fliegen. Und ich will das auch nicht verursachen bei jemand, der so ein Tier übernimmt. Und jetzt zu sagen, kurze Quarantäne, schnell abvermitteln, das ist immer eine Milchmädchenrechnung, die völlig unverantwortlich ist. Und es wäre auch völlig unverantwortlich oder, nein, verantwortungslos, so Tiere jetzt einfach mal bei uns in den Stall zu setzen und zu gucken, was passiert, werden schon nicht tot vom Baum fallen. Das geht gar nicht. Mhm. Und ich meine, wir haben da als Münchner den Ruf, dass wir uns da sehr stur an unsere eigenen Vorgaben halten, aber das hat für mich was mit Qualitätsmanagement zu tun und auch mit meinem Berufsethos. Und deswegen würde ich jetzt auch, wenn die Behörde morgen anrufen würde und sagen würde, lieber Herr Bauer,
jetzt reicht's.
Vermitteln Sie doch mal, das wird uns zu teuer.
Ich wollte gerade sagen, Baden-Württemberg kommt dafür auf oder wer kommt da genau für auf?
Ja, erstmal die auftraggebenden Behörden. Mhm. Und theoretisch gibt es immer die Möglichkeit, vor allem für Behörden viel leichter als für uns, wenn du heute was kaputt machst, musst du für den Schaden aufkommen. Und diese Verursacher haftet für Schäden, Prinzipien gibt es theoretisch im Tierschutz auch. Mhm. Der Besitzer, dem die Tiere gehören, der sie in seiner Obhut hätte haben müssen, der sie hätte versorgen müssen, baut Mist, es entstehen Kosten, dann müssen diese Kosten auch von dem, der den Scheiß gebaut hat, getragen werden.
Das heißt, letztendlich versucht die Behörde, sich die Kosten vom Besitzer zu holen?
Ja, natürlich. Ja. Die Behörde geht in sogenannte Vorleistung. Mhm. Und bezahlt erstmal unsere Rechnung hoffentlich und holt sich das, wenn es geht, natürlich vom Verursacher. Mhm. Das macht jeder andere auf dieser Welt auch.
Wenn er nichts hat?
Wenn er nichts hat, dann bleibt die Behörde drauf sitzen.
Das heißt letztendlich der Steuerzahler.
Ja, das ist ja häufig so, dass der Steuerzahler ist nicht nur in Trump-Land so, sondern bei uns auch, dass der Steuerzahler für Dinge aufkommen muss, die andere verbocken.
Ja. Wow, das war da immer was los bei euch. Das ist wirklich, es wird nicht langweilig, gell?
Nee, ich meine, wir haben, das muss man auch sagen, wir haben jetzt nicht jede Woche so eine Beschlagnahme. Mhm. Wir haben vielleicht einen in schlechten Jahren mal zwei so Fälle, wo man sagt, das ist jetzt ein Auto voll Tiere, die richtig beschissen beieinander sind, die in verdammungswürdiger Art und Weise von ihrem Besitzer zugrunde gerichtet worden sind. Das muss man vielleicht auch mal sagen, das sind Ausnahmen, die bei uns auch nicht häufig vorkommen. Und es wird ja dann immer von Animal Hoarding gesprochen, ne? Also so jemand, der hat ein paar Tiere mehr, hat schon ein Geschmäckle, ne? Das könnte ja ein Animal Hoarder sein. Es ist völlig egal, ob du ein Tier oder 100 hast, wenn du sie ordentlich versorgst, ist alles gut. Und wenn dann die Tiere aber so zu Tode ignoriert worden sind, weil das weiß ich, dass dieser Tierbesitzer oder die Besitzerin in diesem Gebäude wohnt, mit diesen Tieren gelebt hat, zugeguckt hat, wie die verfault sind, nachdem sie jämmerlich verreckt sind. Kannst nicht mal mehr krepiert sagen. Und den anderen beim jämmerlichen Eingehen zuguckt. Und
oder hat nichts mehr mitbekommen.
Ja, entweder bist du völlig baller oder dauerbedröhnt, keine Ahnung.
Ja.
Will ich jetzt nichts unterstellen. Aber angenommen, dieser Mensch, dem diese Tiere gehören, ist bei Verstand.
Ein weites Feld, Markus.
Ja, dann ist es ein Schwein.
Ja.
Und dann muss man vor Gericht da auch geahndet werden. Ja.
Und kann auch eine psychische Erkrankung sein.
Ja, natürlich. Animal Hoarding in ausgeprägten Fällen ist eine anerkannte psychische Erkrankung. Nur kann es halt auch nicht sein, dass jeder, der Scheiße baut, sagt, oh, ich habe jetzt diese psychische Erkrankung. Abgesehen davon, dass die ja so leicht gar nicht vom Psychiater festzustellen ist. Ne? Du kannst ja auch einfach nur ein Arschloch sein. Und die andere Option wäre ja, ich habe Parasiten im Bestand, die ich aus meinem Haus vermutlich nie mehr rauskriege. Und vielleicht habe ich Viren im Bestand. Dann kann ich meine Tiere nicht abverkaufen, vielleicht habe ich ja keinen Bock mehr auf mein Hobby, dann lasse ich sie halt verrecken. Also das ist genauso denkbar wie dass jemand psychisch krank ist. Und nur weil man sich darauf rausreden kann, das muss ein Richter entscheiden.
Ja, und das ist ein psychologisches Gutachten.
Kann geben, ja. Nur ein Richter entscheiden. Und wenn der entscheidet, lieber Tierbesitzer XY, du bist eigentlich ein Mensch unterster Kategorie, weil du Lebewesen beim jämmerlichen Zugrundegehen zuguckst, dann muss auch mit allen Härten des Gesetzes und die, man kann da sehr viel ausschöpfen.
Kann da jemand im Knast landen? Bei uns nicht, glaube ich.
Ja, ne? Du kriegst erstmal Bewährung, aber wenn du es wieder tust, kann es durchaus sein. Also Fälle sind mir bekannt, wo man dann auch mal in Bau geht. Und wenn jetzt jemand sagt, oh, jetzt habe ich aber kein Geld, komischerweise im Tierschutz sagt dann jeder, okay, wenn du Steuern beschissen hast, dann zahlst du halt jeden Monat 10 Euro in Raten. Und warum geht es im Tierschutz nicht?
Okay.
Jetzt habe ich mich richtig in Rage geredet.
Ja, das war auch das Schlusswort. Weil nicht, dass du noch Bluthochdruck kriegst. Markus, ja, ihr kommt dann immer zum Einsatz. Eure Fachtierärzte, eure Pfleger, alle Leute sind im Einsatz. Über so eine Fachtierärztin wollen wir beim nächsten Mal sprechen, über die Sabine Öfner, eine ganz besondere Fachtierärztin, die sehr, sehr lange in diesem Haus arbeitet. Da freue ich mich schon drauf.
Ich mich auch.
Okay, und wir freuen uns auch, wenn ihr wieder dabei seid. Und deshalb abonniert unseren Podcast, damit ihr keine Folge verpasst. Wir hören uns. Ciao, ciao.
Bis und Servus. Dann. Tschüss.
Reptilien-Auffangstation München. Der Podcast.